Einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten. Herzlich willkommen zum Podcast von WIMAKLER für mehr Erfolg in der Versicherungsbranche. Hier dreht sich alles um euch. Tipps und Tricks für nachhaltigen Erfolg und vieles mehr.
Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute haben wir wieder einen speziellen Gast bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast und wird kurz ein paar coole Worte sagen zu Christopher Clement. Wir haben uns vor kurzem kennengelernt, wobei ich will eigentlich gar nicht großartig erzählen. Sagen wir mal lieber so, lieber Christopher, herzlich willkommen. Und stell dich doch einfach mal kurz vor. Schön, dass du da bist. Stell dich einfach kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Und so weiter und so fort.
Ja, sehr gerne, Najim. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Clemens Christopher, mein Name, hast du ja schon erwähnt. Geschäftsführer der Clemens Consulting GmbH. Ich bin als Makler tätig. Na, deswegen sprechen wir wahrscheinlich auch, weil derjenige, der zuhört, wahrscheinlich auch in der Finanzdienstleistung tätig ist. Höchstwahrscheinlich, genau, wir werden heute bestimmt so ein bisschen über meinen Werdegang sprechen, ist ja für viele vielleicht auch interessant, aus dem Strukturvertrieb mittlerweile dann in die GmbH mit rein und ja, bin 31 Jahre jung, komme aus dem schönen Bayern, aus der Nähe von München und genau, freue mich, let's go.
Jawohl, sehr gut. Ja, es werden wahrscheinlich viele Vermittler aus der Branche zuhören, nichtsdestotrotz wahrscheinlich auch viele aus deinem Netzwerk. Und bei mir war es damals so, als ich die erste Aufnahme gemacht habe und dann so ein bisschen erzählt habe, wie mein Werdegang so war, haben mir sau viele Freunde, Kunden geschrieben, haben gesagt, hey, guck mal, wie cool, krass, das wusste ich gar nicht, dass du mal gekellnert hast und so weiter. Also cooler Mehrwert, deswegen, ja, ich glaube, wir können auch auf persönlicher Ebene ein bisschen was von Christopher heute erfahren, wenn du das ja, noch magst. Aber zunächst einmal würde mich interessieren, wie du zum Strukturvertrieb oder zu der Ausschließlichkeit gekommen bist, wie du in die Branche gefunden hast, wurdest du so klassisch akquiriert und so weiter und so fort. Erzähl mal gern.
Ja, wie du es gerade schon erwähnt hast, tatsächlich, bei mir war es ist mittlerweile 11 Jahre her, auch ja, Deutschlands größter Strukturvertrieb, ne, mit den 4 Buchstaben. Ich weiß nicht, wie offen wir mit Namen sein dürfen, aber kann sich ja jeder vorstellen. Geht ja auch nicht darum, irgendwas heute schlecht zu reden. Wir sprechen ganz transparent. Ne? Und genau, so war es halt mittlerweile fast 11 Jahre her. Ich war hauptberuflich Industriemechaniker. Ne, ganz normal damals die Lehre gemacht und wurde dann aus dem Freundeskreis einfach mal angesprochen. Hey, willst du dir das Thema nicht mal anschauen? 11 Jahre später immer witzig, ne, was einfach entstehen kann, wenn du im Leben einfach mal offen bist. Ja. Und nicht mit Scheuklappen vor den Augen, sage ich mal, rumläufst. Und genau, so war das damals, ja.
Das Verrückte ist, dass im Prinzip alle erfolgreichen Unternehmer immer eine Kernaussage treffen, nämlich immer offen zu sein für andere Optionen oder offen zu sein für andere Geschäftszweige oder allgemein einfach sich ein Business-Termin sich immer anzuschauen. Ich war vor kurzem, hat mich jemand eingeladen, muss ich voll lachen, zu so einer Goldvermittlung. Ging dann um Goldvermittlung und er hat gesagt, das ist so das Gelbe vom Ei. Und ich so, ja, okay, cool, komm, ich geh mal hin. Das war dann halt so ein klassischer Strukturvertrieb. Das Witzige war, ich habe dann zu ihm also erstmal zugehört und so, ich sag, cool, ist ja eine gute Sache, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel bekommt ihr denn da und so? Und er hat mir seine Zahlen gezeigt. Und ich habe ich vermittle sehr selten Gold, aber wenn wir Gold vermitteln, kriege ich einen viel höheren Satz als er gerade in der höchsten Position bei sich. Mhm. Naja. Aber man muss immer offen sein, weil am Ende des Tages sorgt das dafür, dass man vielleicht neue Leute kennenlernt oder auch diese Jungs, die mich jetzt zum Beispiel akquiriert haben, ich denen einfach aufzeigen kann, hey, vielleicht ist es sinnvoll, woanders das Ganze zu starten, statt in dem Strukturvertrieb. Aber ja.
Absolut.
Okay, du warst bei den Kollegen in Gold mit 4 Buchstaben und da warst du ja wahrscheinlich richtig on fire. Was waren so deine ersten Erfahrungen, deine ersten Erwartungen auch an den Vertrieb? Ich weiß ja, dass die Kollegen dort am Anfang zumindest einen sehr, sehr guten Job machen auf der Partnerebene und deswegen bin ich gespannt, was du da so zu erzählen hast.
Ja, sehr gerne. Also man muss sich das ja immer so vorstellen. Ich habe ganz normal von Montag bis Freitag in der Werkstatt gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Ja, und Montagabend war das halt dann, war auch eine Stunde immer entfernt, ne, die Anfahrt nach München, dieser Infoabend, ganz klassisch. Ist ja alles auch cool aufgebaut, den Einstieg in eine ganz neue Branche einfach auch zu ermöglichen. Und ich habe mir halt damals auch gesagt, hey, was habe ich schon zu verlieren? Im schlimmsten Fall lerne ich etwas über meine eigenen Finanzen. Ja, das sind dann einfach Themen, die lernst du jetzt nicht in der Schule. Ich habe es zu Hause auch nicht wirklich so mitbekommen. Und somit war das so meine Einstellung erstmal. Du hast ja nichts zu verlieren. Mhm. Ne? Und Erwartung hatte ich gar keine großartig. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Schreib dir mal deine Erwartungen runter. Lass es mal auf dich zukommen. Kannst ja auch wieder auf alles sehen. Und so war das halt da, was mich halt begeistert hat irgendwo. Ich meine, wenn du den ganzen Tag irgendwo in Arbeitsklamotten verschmiert von der Maschine stehst, ist schon abends auch mal cool, sich so ein bisschen rauszuputzen, einen Anzug rein, war schon mal so ein anderes, eine ganz andere Umgebung, Umfeld. Ne? Menschen, die ein bisschen happier sind, erfolgsgetriebener, in der Tiefgarage auch das ein oder andere schönere Autos, sage ich mal. Ne? Und das hat mich natürlich schon dann auch gecatcht, absolut.
Und also ich verstehe jetzt, dass der Business-Unterschied, also der Arbeitsalltag von klassischen Arbeitsklamotten zu etwas schicker, vielleicht im Anzug und so weiter, das war so, jetzt so ein ausschlaggebender Grund, vielleicht auch die coolen Autos, die unten standen und so weiter. Aber was hast du so selber, irgendwas musste ich ja so intrinsisch motiviert haben, dass du gesagt hast, ich fange da jetzt an, ich unterschreibe hier, also auf dich bezogen. Ne? Was hat dich da motiviert? Welche Ziele hast du gesehen, dass du die erreichst in dem Vertrieb in 10 Jahren zum Beispiel?
Ja, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht. Also mit Sicherheit gab es da das ein oder andere. Es wird ja auch immer alles so schön vorgerechnet. Ne? In 5 Jahren bist du Millionär und alles.
Der Klassiker.
Ja, genau. Aber es war eher auch so die Fragestellung, wo stehe ich, wenn ich es nicht mache? In 15, 20 Jahren, wenn ich den Weg nicht gehe. Ja, und ich sag mal so im klassischen Berufsleben, jetzt bei mir war es halt die Werkstatt, ohne jetzt irgendwas minderwertig zu reden oder schlechter zu reden. Es war einfach so, dass es gab halt Kollegen, die haben dann, waren schon 20 Jahre im Unternehmen, da war gar nicht so viel mehr auf dem Lohnzettel. Ne? Und das waren halt auch wirklich dann so Themen, wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt, ja okay, in 20 Jahren sitzt du halt auf diesem Stuhl, willst du das? Und das war halt für mich so ganz klar nein, grundsätzlich mal. Somit war ich natürlich auch offen für solche Themen, mir das anzuschauen. Mhm. Und Zielsetzung, klar, ich meine, wenn man da mit den Zahlen so rumwirft, du verdienst bei einem Kunden dies und das und dann, ich weiß gar nicht, ob ich eine Abrechnung gezeigt bekommen habe, vielleicht schon auch, ne? Aber das sind, ich meine, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, du hast dann die 2000 Euro netto, ja, vor 11 Jahren, das war schon in einer großen Firma echt auch ein gutes Einkommen. Und dann werden dir halt Zahlen um die Ohren geworfen, wo du denkst so, crazy, geht das überhaupt? Mhm. Na? Und so kriegst du natürlich einen jungen, motivierten, offenen Typen natürlich schon auch dazu, etwas zu unterschreiben, was man sich vielleicht nicht durchgelesen hat.
Krass, okay. Cool, und gab es so einen Moment irgendwann, wo du darüber nachgedacht hast, ist das so das Gelbe vom Ei, was ich hier mache? Ist die Tätigkeit wirklich sinnvoll? Erfülle ich damit wirklich die Bedürfnisse meiner Kunden und so weiter und so fort? Gab es so einen Punkt oder war das mehr, ja, ich schaue mich mal anderweitig um? Also war das eher das Interesse des Unternehmers, Christopher, der sagt, ich schaue mir was anderes an? Oder war das mehr so, gab es so einen ausschlaggebenden Punkt, dass du gesagt hast, ich guck mir mal die Maklerschaft an?
Ja, die Maklerschaft, die kam ja, glaube ich, erst 9 oder 10 Jahre später. Mhm. Ne? Komme ich dann gerne auch nochmal dazu. Ich war jetzt nicht so lange bei dem Unternehmen, das waren 4 Jahre. Davon überwiegend nebenberuflich, war halt schon immer cool, ne? Dann so der Austausch, weiterzulernen, auch, sage ich mal, im Nebenberuf das gleiche nochmal viel zu verdienen wie im Hauptberuf, teilweise mehr, war natürlich schon angenehm. Hab dann jedoch in der Selbstständigkeit dann auch gemerkt, so hoppala, ist jetzt nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ne? Zu dieser Zeit habe ich nicht wirklich hinterfragt, welche Produkte ich vermittle. ob es auf dem Markt auch andere Möglichkeiten gibt. Na, weil du bist ja, sage ich mal, erstens so mit den Scheuklappen, wo ich gerade noch gesagt habe, du solltest keine haben. Ja, aber du bist halt so in dem Tunnel einfach, was dir halt auch vorgegeben wird. Das glaubst du erstmal auch und hast noch nicht die Expertise, solche Dinge auch wirklich faktisch zu hinterfragen und zu belegen. Das kam alles erst viel, viel später. Ne? Der Weg aus dem Unternehmen, also das hat sich dann eher deswegen getrennt, weil es dann eher so im Raum war. Es heißt ja immer, du bist Unternehmer im Unternehmen. Ja, du baust dein eigenes Unternehmen auf.
Klassisch haben
wir gelernt. Absolut, dass das nicht der Fall ist, wo es auch darum ging, einfach mal Strukturen vielleicht zu wechseln, so die Mentorenpositionen, andere Menschen, wo du halt hochgeschaut hast aus anderen Strukturen, da wollte ich halt dann auch Teil davon sein. Und dann hast du schnell gemerkt, hoppala, das geht ja gar nicht. Ja. Und dann kamen halt einige Steine, die in den Weg gelegt wurden, wo ich gesagt habe, okay, ich bin damals dann aus der Finanzdienstleistung erstmal raus und hätte nicht gedacht, Jahre später wieder den Fuß reinzufassen, ja.
Okay, also das heißt, du hast dann irgendwann dem Verein den Rücken gekehrt, weil du diese Freiheit im Unternehmen, also als Unternehmer im Unternehmen in Anführungszeichen, nicht genießen durftest. Ist ja auch logisch, weil am Ende des Tages bist du ja Handelsvertreter und am Ende des Tages die Mentoren und Führungskräfte, die wollen ja nicht, dass auch ein gewisser Overhead oder eine Marge dann verloren geht, weil wenn du woanders dann hinstrukturiert wirst, verdienen die ja immer am Ende des Tages ja nichts mehr. Und das ist so eine Sache, das kann man ja offen transparent sagen, aber was mich immer so wundert, in den meisten Strukturvertrieben, dass man das so immer verschleiert und das versucht so zu verstecken und den Leuten gar nicht so ehrlich zu sagen, ja, ich sage immer den Leuten, ja, ich verdiene was dran, aber ich bringe ja auch Mehrwert und wenn ich den Mehrwert bringe, ist es doch fair. Für Umme, ganz ehrlich, für Umme macht doch kaum einer mehr irgendwas mehr auf dieser Welt. Es sei denn, du machst irgendwie ehrenamtliche Tätigkeiten oder sowas. Aber ansonsten, ja. Aber gut, okay. Und dann, was ist dann passiert? Du hast dann den Verein verlassen. Was hast du dann so gemacht?
Ja, ich habe dann erstmal der Finanzdienstleistung tatsächlich auch so ein bisschen den Rücken gekehrt. Mhm. Na, gut, du stehst halt dann einfach auch da vor einigen Herausforderungen. Ich war damals dann auch selbstständig zu dem Zeitpunkt dann auch schon. Na, das war dann auch schon aus dem Hauptberuf, wo ich mich dann dagegen entschieden habe. War halt immer lösungsbereit in meinem Leben und immer bereit zu arbeiten. Na, und dann kamen halt einige Vertriebspositionen, also vom Door-to-Door-Vertrieb für die Telekom, na, wo du wirklich Türklinken geputzt hast, hätte ich auch nie gedacht. Ey, aber wo lernst du so viel und kriegst
so das immer
eins wie in dem Beruf? Ja, ja.
Krass, Respekt. Also, ich finde das ich sag immer, wenn jemand wirklich aufs Leben vorbereitet werden will, dann soll er kellnern und dann soll er in den Verkauf gehen. Und wenn er wirklich richtig mit allen Wassern gewaschen werden will, dann soll er Door to Door machen. Nicht mal wegen dem Geld. Also, wenn du daran Geld verdienst, wäre noch cool, aber einfach die Vertriebserfahrung zu sammeln, weil. Ich habe da so ein Bild gerade im Kopf. Jeder Mensch von uns hat so eine Komfortzone. Und nehmen wir mal an, die Komfortzone ist auf der mittleren Höhe. Und desto öfter ich versuche, diese Komfortzone zu überwinden, um zum Beispiel Akquise an der Tür zu machen, dann steigt diese mittlere Höhe irgendwann auf 80%. Und deswegen wird mir irgendwann Akquise an der Tür, zum Beispiel allgemein Akquise im eigenen Kundennetzwerk, auf unsere Branche jetzt bezogen, oder ich rufe mal ein Lead an, den ich gar nicht kenne, rufe ich jetzt an, dann ist meine Komfortzone so weit oben, dass es mir irgendwann Spaß macht, Kunden zu akquirieren oder Leute anzugehen und so weiter. Und das, da bin ich so zum Beispiel, meine eigene Akquise, die macht mir mittlerweile so weit Spaß, dass ich sage, das ist ja gar keine Überwindung mehr für mich. Ist doch cool. Ich kann ja auch mit allen Einwandbehandlungen und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages schaffe ich es, durch die Mehrwerte, die ich in Kundengesprächen oder auch in Vermittlergesprächen erwirke, dass die Menschen dann glücklich sind und sagen, hey, Najim, danke. Also hättest du das nicht gemacht, genauso wie bei dir zum Beispiel, der Kollege, der damals diese Akquise zur D... gemacht hat, dem bist du ja irgendwo auch dankbar, weil die Erfahrung hast du ja gesammelt und hast gesagt, okay, am Ende habe ich auch für mein Leben was dafür, ne? Aber ja.
100%, ja.
Door to door. Das hätte ich jetzt von Christopher Clemens nicht gedacht. Aber cool.
Ich habe noch ganz andere Sachen gemacht. Ich bin mit zum Door-to-Door-Thema vielleicht noch. Das ist schon hart. Na, du wirst charakterlich natürlich stark. Du gehst bei Wind und Wetter raus. Egal, ob es gepisst hat oder gestürmt oder sonst was. Ich bin also mit der Zeit so immer mehr so in die Gewerberichtung gegangen, weil dann warst du zumindest länger mal im Warmen. Ja, bist nicht die ganze Zeit von Tür zu Tür gelaufen, bis einer mal aufmacht. Aber auch da, es ist schon nicht ohne. Ne? Also du läufst da rum. Ich habe teilweise Sumpf in den Schuhen gehabt, weil die Schuhe schon abgelaufen waren. Also es ist schon verrückt. Aber du sammelst halt Neins und auch hier und da Ja's. Ne? Also du baust halt eine Schlagzahl auf und baust halt eine dicke Haut einfach auf. Ne?
Richtig. Cool.
Ja.
Was ist dann irgendwann passiert, dass du gesagt hast, so Finanzdienstleistung ist doch so meins?
Genau, da gab es so ein paar Zwischenpositionen, sage ich mal, das halt nur ganz kurz zusammengefasst. Ne? Irgendwann dann auch aus dem Door-to-Door-Vertrieb, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war davor sogar noch, da habe ich immer einen Direktvertrieb Matratzen verkauft, ne? Also so hochwertige Schlafsysteme nannte man das, für 3.000, 4.000 Euro innerhalb von 90 Minuten. Ja? Verkaufst du das Ding, hast das Ding sogar gleich Mercedes Vito im Auto, packst es sogar aus.
Ja, perfekt.
War schon auch cool, muss man aber mögen, sage ich mal. Ne? Und ja, wie es halt auf Social Media einfach ist, irgendwann war es halt dann so, ich glaube so zur Corona-Zeit, dass dann auch irgendeine Werbeanzeige einfach da war und da ging es dann auch um Vertrieb, Rückabwicklungen, Altverträge, Nettopolicen, solche Sachen. Ja. Und so habe ich wieder so den Fuß in die Finanzdienstleistung bekommen. Und zwar in einen Bereich, wo es dann erstmal auch darum ging, wirklich mal solche Verträge gegenüberzustellen. Was passiert mit dem Geld des Kunden, ja, indem du mathematische Gutachten erstellst und so weiter und so fort.
Ganz kurz dann, nur, wenn ich mich einhaken darf. Mathematische Gutachten, Freunde. Das ist etwas, was die meisten in Vertrieben, also die meisten Versicherungsvermittler eigentlich gar nicht kennen. Da wird einfach pauschal, ja, das Logo gelb, rot oder grün genommen, weil es der Mentor oder die Führungskraft nimmt. Aber wirklich es zu hinterfragen und zu schauen, Alpha, Beta, Gamma-Kosten, Renditeentwicklung, die Vorkosten und alles, was dazugehört. Ich habe letztens mal einen gehabt, der erzählt mir über Kostenstrukturen und so weiter. Erzähl mir doch erstmal, was die Rentengarantiezeit bedeutet. Oder was bedeutet denn der Rentenfaktor? Und der Mann, dieser Junge, ist 7 Jahre in der Branche, 7 Jahre, und er kann es nicht beantworten. Er konnte es mir nicht beantworten. Das ist einfach traurig. Es liegt aber oft daran, dass A, die Leute als Quereinsteiger irgendwo einsteigen, ne, in irgendeinem Vertrieb, dann aber auch die Mentoren und die Führungskräfte, die Leute nicht gut genug ausbilden und sie gar nicht dahin bringen, dass sie das im Hintergrund verstehen. Irgendwann bist du dann so weit im Sumpf drinne, dass du jetzt gar nicht mehr als, keine Ahnung, zweite Position im Management jetzt hingehen kannst und sagen kannst, übrigens habe ich keine Ahnung, was die Basics bedeuten. Und dann tust du das so verschleiern, und genau das hat er mir auch zugegeben. Ich habe mich irgendwann geschämt, dahin zu gehen und zu sagen, erklärt mir doch mal kurz, was das und das bedeutet. Und ich habe Solvenzquote, habe ich gesagt, wie sieht denn diese, was kannst du denn mit einer Solvenzquote? Sagt er, keine Ahnung, ey, das hat mich aber auch ein Vertriebspartner gefragt. Da habe ich gesagt, ja, das ist so eine Quote, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die pleite geht. Irgendwo, ne, wenn man es so ausdrücken kann, irgendwo auch korrekt, aber er wusste es halt nicht 100%. Und das ist ganz traurig. Deswegen ganz wichtig, Freunde, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, beschäftigt euch auch mit mathematischen Gutachten. Das ist super wichtig, um auch ein gesundes Mindset zu haben, was vermittle ich dem Kunden A, und B, wird es eine ganz andere Motivation und ein Selbstbewusstsein euch selber geben, dass es am Ende des Tages da draußen am Markt nichts Besseres gibt, als das, was ihr zum Beispiel vermittelt. Ja, sorry, dass ich einhaken müsste. Aber das sind so Punkte, wenn die kommen, finde ich die wichtig. Ja.
Absolut, Nadim. Also es ist super wichtig, weil wir machen heute bei jedem Mandanten, wir müssen das ja immer wirklich mal runterbrechen, das sind Menschen, die vertrauen uns Beratern ihr Geld an. Die gehen ihr ganzen, ne, die gehen auch Tage arbeiten, 8 Stunden am Tag, teilweise mehr, vertrauen dir dann das Geld an. Also sei auch imstande, ihm das Beste halt rauszusuchen. Ne? Also ich meine, bei gewissen Vertrieben kann ich es ja verstehen. Die wollen wahrscheinlich gar nicht, dass du es so hinterfragst, welche Kosten hat das Produkt. Ist faktisch einfach so. Ja, wenn ich heute die Produkte von dem Unternehmen damals mit den großen 4 Buchstaben gegenüberstelle, dann hole ich bei jedem Kunden und es nicht irgendwie durch eine Verkaufsrhetorik ein besseres Ergebnis, sondern schwarz auf weiß durch die Auflistung der Kosten, durch das Hochrechnen und so weiter, einfach transparent ein besseres Ergebnis raus.
Mhm.
Ja? Und es ist halt natürlich schon auch geil, sowas dann später, ne, als wir gleich zum Maklertum kommen, auch sowas dem Kunden zu ermöglichen.
Ja.
Ja? Dass du es halt faktisch auch das Bestmögliche für ihn rausgeholt hast. Nicht nur, weil deine Gesellschaft 1, 2 Verträge oder Tarife anbietet. Ja gut, ist ja dann dein Problem, aber nicht vom Kunden.
Ne? Ich muss sagen, seitdem wir das im Prinzip wirklich so spielen, bin ich auch so tiefenentspannt, man kann ja offen drüber sprechen, tiefenentspannt, dass kein Vermittler von ABC auf meinen Kunden zugehen kann und ihm was vom Pferd erzählt. Ich hatte vor kurzem so einen Fall, es war dann so eine familiäre Sache, wo dann so der Cousin von der Frau ihn akquiriert hat und einfach blind, ohne sein jetziges Produkt gesehen zu haben, gekündigt hat und einfach nur eine andere Gesellschaft platziert hat, damit der neuen Umsatz einreicht. Am Ende habe ich irgendwann eine Kündigungsmeldung bekommen bei mir im System, habe meinen Kunden angerufen, also, wie sieht es denn aus, was ist denn los? Ja, ich habe da gehört, ist auch Familie, dass es besser geht und so. Also guck mal, ich will jetzt gar nicht um heißen Brei reden, schick mir die Unterlagen, schwarz auf weiß. Okay, hat er mir die Unterlagen geschickt, schwarz auf weiß, ihm das Ergebnis gezeigt. Achtung, 42.000 Euro mehr Ablaufleistung für dasselbe Produkt am Ende. Dritte Schicht, vorgebundene Rentenversicherung. Am Ende dasselbe, selber Beitrag, selbe Laufzeit, 42.000 Euro Mehrwert beim bestehenden Produkt. Ohne, dass der jetzt 2 Jahre gelaufen ist, dass man sagen muss, Abschlusskosten sind schon ein bisschen bezahlt oder so, sondern am Ende einfach nur, weil die Gesellschaft deutlich günstiger ist, die Vorauswahl getroffen worden ist von uns und nicht einfach aktiv gemanagte Fonds reingepackt worden sind, damit wir mehr Provisionen bekommen oder so, ist in Anführungszeichen. Also ganz, ganz wichtig, ich fühle mich dahingehend viel wohler und entspannter, seitdem ich diese Auswertung gemacht habe. Aber das ist auch so ein Punkt, als Makler musst du auch, das könnte man jetzt auch als Nachteil bezeichnen, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss mir die Skills aneignen, um auch wirklich zu wissen, ist es richtig oder nicht. Es gibt keinen Mentor mehr, wobei man auch aus Austausch mit von anderen Maklern erfahren kann, was sinnvoll ist. Aber am Ende will ich doch wissen, ist mein Unternehmen, ist meine Firma, sind meine Kunden, ob ich das, was ich an den Mann bringe, auch wirklich sinnvoll ist.
Perfekt. Auch aus Storno-Sicht, wie du es jetzt gerade genannt hast. Ne? Also du bist halt einfach safe, wenn du mit dem Kunden das Thema auch durchgehst, ja, und ihm aufzeigst, schau mal, das sind die Unterschiede. Du kannst dich halt immer wieder darauf zurückgehen, wenn er irgendwelche Überlegungen hat oder irgendein anderer Berater reinkommt und sagen, hey, schau mal, haben wir besprochen, schau dir das mal an. Komplette Anbieteranalyse gemacht und so weiter. Das sichert dir ja auch deinen Kunden oder an den Zuhörer. Es reduziert deine Stornoquote.
Ja, definitiv. Okay, Christopher, was ist dann passiert? Das ist interessant. Ich kenne Christophers Geschichte nicht. Wir haben uns nur als Makler sozusagen schon kennengelernt und deswegen freue ich mich immer, diese Geschichten zu hören. Witzig ist halt, dass man dass alle erfolgreichen Unternehmer, würde ich jetzt sagen, immer Parallelen zueinander haben. Also auch, ich habe ja auch viel Quatsch gemacht, also viel Vertrieb gemacht und dies gemacht und das gemacht. Und das ist schon ganz, ganz, ganz interessant. Aber ja, erzähl gerne, was ist dann passiert?
Ja, muss ja auch irgendwo Erfahrungen sammeln, ne? Also und die Expertise aufbauen. Also wir waren gerade beim Vertrieb von Nettopolicen, ne, an den Zuhörer, falls ihr das nicht sagt, das sind halt Verträge ohne Abschluss und Vertriebskosten, ja, wo du in der Regel ein einmaliges Honorar bekommst. Auch sowas ist als Makler möglich, stornofrei. Ne? Ist ja meistens für die Finanzdienstleister auch ganz interessant. Und nicht nur das, sondern oft, nicht immer, oft für den Kunden auch ein weiterer Vorteil, was die Ablaufleistung betrifft. Ne? Genau, das Thema habe ich 2 Jahre Vertrieb, dann 2 Jahre Vertriebsleitung, also insgesamt auch wieder 4 Jahre. und habe aber in dem Prozess, dadurch, dass wir nur Altersvorsorge optimiert haben, also jeden Tag nur solche Gutachten durchgerechnet, geschaut haben, dass wir die Kundensituation optimieren, mir auch da war es eine Handelsvertretung. Na, jetzt kommen wir dann auch gleich zum Maklertum. Zu dieser Zeit hatte ich nochmal Berührungspunkte mit einem anderen Strukturvertrieb, über den habe ich dann den 34D gemacht.
Clever.
War dann zwar auch 9 Monate gebunden und so weiter, aber alles cool. Wir wollten zu dem Zeitpunkt eigentlich nur die Kunden vollumfänglicher abholen, weil wir haben ja das Thema Altersvorsorge optimiert und da bleibt halt Geschäft einfach liegen. So war halt der Grundgedanke, der war nie, hey, ich mache jetzt ein 34D und werde Makler. Es hat sich über die Zeit einfach so ergeben. Na? Und genau, dann währenddessen dann den 34D mal gemacht. Genau, dann irgendwann die Vertriebsleitung, nebenbei dann halt Vertrieb aufgebaut, an der Spitze 8 Mitarbeiter und dann halt aus dem operativen Vermittlungsgeschäft immer mehr rausgenommen. Mhm. Und so kam dann die Brücke auch zum Maklertum.
Sehr schön.
Ja.
Jetzt bist du ja schon einige Zeit Makler, oder?
Ja, knapp 2 Jahre würde ich jetzt ungefähr sagen. Ich weiß jetzt nicht, wann die Kündigungsfrist damals ausgelaufen ist, deswegen nimmt die 2 Jahre nicht zu ernst. Als Betrieb so hört, muss ja aufpassen. Ja.
Und was hat sich seit dem Wechsel so verbessert für dich?
Boah, das ist eine Frage, da wüsste ich nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also, wenn wir da so ein bisschen zurückspulen, ich habe mir halt damals dann die Frage gestellt, und Fred, das ist auch eine spannende Frage für dich als Zuhörer. Auch da wieder, was ist in den nächsten 5 Jahren? Was möchte ich heute? Ne, ich meine, da bin ich auf die 30 zugegangen. Was möchte ich wirklich vorantreiben? Ist es eine Handelsvertretung? Ja, oder möchte ich was Eigenes dementsprechend aufbauen? Und so kam dann auch der Schritt. Ne, 34D hatte ich dann damals dementsprechend in die Maklerschaft, habe dann das Thema Leadberatung kennengelernt und auch da hat sich wieder alles so Schritt für Schritt ergeben. Was hat sich seitdem optimiert? Ich kann zu 100% frei entscheiden, wen ich anbinde, mit wem ich zusammenarbeite, welches Produkt ich wähle, individuell auf den Kunden dementsprechend bezogen. Ja, mir wird an sich nichts vorgegeben. Ich kann entscheiden, mache ich Immobilien, mache ich halt dann die Altersvorsorge dort, mache ich Sachgeschäft dort, ist halt komplett unabhängig. Punkt Nummer 1. Zweitens, daraus ist mittlerweile eine GmbH entstanden. Das heißt, ich baue wirklich faktisch jetzt auch mein Unternehmen auf und nicht ein Unternehmen im Unternehmen, ja, sondern einen Unternehmenswert. Das ist ja auch was sehr Besonderes, was viele auch nicht sehen, die vielleicht in einer Ausschließlichkeit oder in einem Strukturvertrieb 3, 4, 500 oder mehr Kunden haben. Die gehören dir nicht. Ja, das ist nicht, du kannst diesen Wert niemals irgendwo schätzen lassen oder verkaufen, weil das gehört nicht dir. Der Vertrieb kann es, ja, aber du dementsprechend nicht. Genau, jetzt nur so ein paar Punkte in den Raum geworfen.
Krass. Ja, es ist am Ende immer Unabhängigkeit und ich baue mein eigenes Unternehmen auf. Und abseits der Kundengeschichte, dass ich irgendwann mein Unternehmen verkaufen kann, innerhalb der Zeit verliere ich so viel Bestandskortage, dass also Bestandsprovision, wenn ich in irgendeinem Strukturvertrieb tätig bin oder in der Ausschließlichkeit, was so viel am Ende einem das den Alltag erleichtert und man auch viel entspannter durch den Alltag gehen kann. Ich finde, es hört sich immer so böse an, aber ich finde, wenn du eine hohe Bestandskortage dir aufgebaut hast, kannst du viel besser und beruhigter beraten und nicht auf Teufel komm raus und Abschluss erzwingen, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so mein ständiges Mindset. Ich habe das nie wirklich gemacht, also auch nicht in meinem Kundenstamm. Aber wenn ich Druck hatte, weil ich in den nächsten 3 Wochen meine Umsatzzahlen eintüten musste, um befördert zu werden, dann gab es auch mal schnellere Abschlüsse als sonst.
Ja.
Und dann hat man im Nachhinein nochmal ein Service-Termin gemacht, damit der Kunde nochmal auf dem Stand ist, wo man es sich eigentlich wünscht. Aber ja, rückblickend betrachtet bin ich so froh, also ich auch nochmal für mich als Person, dass wir einfach diesen Schritt irgendwann gewagt haben. Es gibt natürlich viele Herausforderungen auch, wie du schon ein, zwei Dinge gesagt hast, wie ich muss mich auch jetzt so mit Thema Steuern beschäftigen, welche juristische Person wähle ich oder bleibe ich als Einzelunternehmer tätig. Ist ja auch so eine riesen Wissenslücke, was die meisten im Strukturvertrieb gar nicht kennenlernen, weil die Mentoren einfach das auch nicht wissen. Ich erinnere mich noch an meine Führungskraft, die einfach immer gesagt hat, ach, Steuern ist egal, du musst einfach nur genug Geld verdienen, dann interessiert es dich nicht. Und ich so, nee, es gibt irgendwie Werbung auf Instagram und so weiter und so fort, Social Media, wo jemand sagt, hey, ich kann dir helfen, jetzt deine Steuerlast bis auf 10% runterzusenken. Warum, wie? Und irgendwann willst du dich halt auch damit beschäftigen. Also es gibt schon Herausforderungen, die man annehmen muss als Makler, juristische Person und mathematisches Gutachten, wie du gesagt hast. Was hatten wir noch? Man muss eine 34D haben, um überhaupt als Versicherungsmakler tätig zu werden und so weiter und so fort. Aber am Ende, wenn man diese Steps gemacht hat, sind die Lorbeeren so groß, dass du gar nicht mehr an diese Herausforderungen in Anführungszeichen gedacht hast. So wie wenn du, keine Ahnung, Marathon läufst oder irgendwie ein Fußballspiel hast und wichtiges und sagst, 90 Minuten gebe ich jetzt Vollgas. Und während dem Spiel merkst du so, oh, ich bin schon platt, aber am Ende des Spiels denkst du mir so, geil, wir haben gewonnen oder ich habe meine Kalorien verbraucht oder ich war jetzt sportlich aktiv und bin irgendwie happy. Ja,
Mut. Ja, auch das Steuerthema, was du gerade in den Raum geworfen hast. Ne? Also ja, Herausforderungen, aber die hast du in Ausschließlichkeiten im Strukturvertrieb genau die gleichen. Du wirst immer Herausforderungen im Leben haben. Ich sehe das heute eher so als Geschenke, ne, an denen du wachsen darfst. Und ich sage dir ganz ehrlich, an dem Steuerthema das Geschenk, sich damit beschäftigen zu dürfen und auch zu müssen,
ja,
ist ja unfassbar wichtig. Nimm heute mal, soll jetzt nicht nur gegen Strukturvertrieb gehen, aber nimm jetzt mal einen Einzelunternehmer im Strukturvertrieb mit, keine Ahnung, 200.000 Euro Provisionserlös im Jahr und das Gleiche in der GmbH. Ja, dann ist es faktisch so, dass der in der GmbH deutlich wirtschaftlicher ist und es mehr Geld im Unternehmen bleibt und weniger ans Finanzamt geht. Im Strukturvertrieb hat man immer gesagt, so gegen Juni herum, okay, jetzt verdienen wir das Geld in unsere Tasche.
Na? Genau. So ist es auch theoretisch als Einzelunternehmer. Ja. Aber ja, wir sind am Ende keine Steuerberater, das müssen wir kurz hervorheben. Wir haben uns nur damit beschäftigt, wie wir unsere Steuergestaltung am besten machen sollten. Ich bin immer noch ein großer Fan davon zu sagen, man hat einen Steuerberater, einen Buchhalter und einen Steuergestalter. Und das muss man differenzieren. Viele Menschen wissen gar nicht die Unterschiede. Aber es ist, wie du schön gesagt hast, es ist ein Geschenk, wenn man die Möglichkeit hat, sich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Und wenn man es sich einmal aufgebaut hat, baut man auch abseits des Firmenwertes eine Riesensicherheit für sich selber auch auf, weil Gott bewahre, wir stecken nie in der Firma zu 1000000% drin. Wir geben Blut, Schweiß und Tränen für alles, dass das funktioniert, dass das läuft. Aber wenn, keine Ahnung, morgen Corona kommt, in Anführungszeichen, und wir nicht mehr digital beraten dürfen, weil da ein anderes Gesetz gekommen ist, was auch immer, und wir können keine neuen Kunden gewinnen, keine Umsätze generieren, dann fährst du als Einzelunternehmer das Ding gegen die Wand und dann bist du auch gebrandmarkt für immer in Deutschland mit Schufa-Eintrag und allem drum und dran. Und als Unternehmer oder als juristische Person hast du halt diesen Schutz auch auf dein Privatvermögen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein riesen Vorteil, den man in dieser Gesetzlage in Deutschland hat, in der steuerlichen Thematik.
Absolut, ja.
Okay, cool. Und was macht so dein Daily Business? Also erzähl mal, bist du jetzt Makler, ne? Was machst du so? Was macht dir Spaß und so weiter und so fort? Hau mal so raus, wie so dein Daily Business aussieht. Vielleicht willst du auch den einen oder anderen Tipp, es werden ja viele auch aus deinem Netzwerk, auch Kunden vielleicht zuhören, vielleicht willst du irgendwas den Kunden mitteilen oder auch deinem Netzwerk, vielleicht die Menschen, die noch nicht bei dir Kunde sind, muss man auch mal sagen, warum seid ihr noch nicht bei Christopher Kühn Kunde, ist ja auch verrückt. Das habe ich letztes Mal, hatten wir so ein Klassentreffen, habe ich hingegangen, habe ich gesagt, sag mal, hier sind hier 8 Leute von 10 sind bei mir Kunde, ne? Also wirklich 8 von 10. Und davon sind 4 Empfehlungen gewesen. Also 4 bin ich aktiv selber angefangen, 4 waren Empfehlungen Und die anderen zwei saßen dann da und habe ich gesagt, was mit euch? Wann werdet ihr Kunde?
Zwang dann schon, ne?
Nur was direkt ist einfach Gruppenzwang hier. Wann werdet ihr Kunde?
Ja, kann ja nur gut sein, ja.
Ja, genau. Ja.
Sehr cool. Mein Daily Business, du, wir arbeiten heute zu 100% digital. Ja, das heißt, wir generieren online unsere Leads. Auch das ein Thema, was ich sehr stark bei Kollegen, jetzt nicht Maklern, auch in der Ausschließlichkeit einfach immer wieder sehe. Du bist vielleicht auch frei in der Entscheidung, wie du dein Marketing aufbaust. Solche Themen, welche CRM-Systeme du nutzt, welche Kalender und keine Ahnung was. Also ich bin auch in verschiedenen Gruppen, da müssen die teilweise absprechen, welchen Kalender die verknüpfen dürfen. Solche Themen, das hemmt dich natürlich im Wachstum. Ja, also heute im Endeffekt, wir beraten Kunden deutschlandweit, überwiegend junge Familien, ne, also dementsprechend junge Familienväter und kümmern uns da halt wirklich transparent und faktenbasiert um die Themen. Ja, kein Verkaufsdruck oder hier rhetorische Verkaufsmuster, wie auch immer, sondern wirklich zu gucken, wo steht die Person, wo will die hin, was hat die aktuell schon gemacht. Alles, was gut ist, auch noch ein Thema, kannst du als Makler übernehmen. Ja, du musst nicht alles umschichten, kündigen und neu abschließen. Und das ist halt auch ein Riesenvorteil. Die Kunden werden auch immer informierter. Ja, es geht oft gar nicht mehr darum, dass die etwas machen, sondern nur noch bei wem. Ja, natürlich brauchst du noch ein bisschen Input und Impulse und Informationen. Und genau das ist das, was wir halt machen. Ne? Wir begleiten Familien ganzheitlich, transparent, faktenbasiert. Und genau, das soll den ganzen Tag, ja, und aktuell weiter aus. Mitarbeiter, dieses Jahr wird einiges passieren. Also auch wenn du ein junger Makler bist oder ein angehender Makler bist und dir gefällt, was ich so sage, komm gerne über Facebook, Instagram auf mich zu. Ja, kann man immer gucken, was man da machen kann. Auch hier, was ich jetzt nicht mitgeben möchte, ist, dass du als Makler unbedingt eine GmbH machen musst und alles vorgegeben ist und so weiter. Hey, das ist, du kannst auch als Einzelunternehmer arbeiten, du kannst dich an Makler auch mit anbinden, du kannst dich an Lead-Projekte anbinden. Es ist, oft wird es einfach im Kopf nur verkompliziert. Ja, also ich habe damals auch als Makler das erste Mal mich an ein Lead-Projekt angebunden, um die Sachen halt zu lernen, wie funktioniert sowas. Ja, nicht jeder muss Geschäftsführer werden, sein Unternehmen aufbauen, Mitarbeiter. Da musst du schon auch Bock drauf haben.
Genau, definitiv. Was ich aber nochmal hervorheben möchte, abseits dessen, dass du eine gute Dienstleistung bietest für deine Kunden, die du ansprichst damit, also junge Väter, die gerade irgendwie in Familiengründung sind und so weiter, das ist ein riesen Mehrwert für sau viele Menschen, weil ich merke das selber in meinem Kundenstamm, wie viele angehende Väter 6 Fragezeichen haben, was denn passiert, wenn die Frau dann schwanger ist, wenn sie dann in Elternzeit geht, wie beantrage ich Kindergeld? Ich bin euch ehrlich, ich hatte selber gar keine Ahnung von all dem, als ich Papa geworden bin. Und deswegen ist es super sinnvoll und cool und da auch eine wertschätzende Mitteilung von mir. Cool, dass du sowas machst und finde ich mega.
Deswegen, ja, wir versuchen hier auch das Thema klassische Finanzberatung noch mit vielen, vielen weiteren Benefits, von denen wir oft monetär gar nichts haben, wie du schon gerade gesagt hast. Kindergeld, Kinderzuschläge, Fördermöglichkeiten und so weiter. Wirklich halt zu schauen, wo steht die Person, welche Möglichkeiten hat sie. Wirklich rechts und links alles zu nutzen, weniger Steuern zu bezahlen, auch hier keine Steuerberatung, einfach aus der Praxis, was halt funktioniert. Und so schauen wir wirklich, dass wir halt den größtmöglichen Mehrwert einfach dann auch bieten. Und genau, ja, so viel
cool.
Zu dem her.
Sehr schön. Okay, wenn du eine Nachricht an dein jüngeres Ich heute schicken könntest, als du im Strukturvertrieb warst, in der Ausschließlichkeit und so weiter und so fort. Was würdest du diesem jungen Christopher schreiben und ihm auf dem Weg mitteilen?
Boah, eine echt gute Frage. Ganz ehrlich, einfach vertrau in dich selbst. Das ist jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, klassischer Spruch, aber so ist es am Ende auch. Sei offen, Ja, so wie du es zu Beginn warst, sei einfach offen, auch für solche Themen, für die Maklerschaft, solche Sachen und geh deinen Weg, mach deine Erfahrungen. Es wird sich schon Schritt für Schritt alles dementsprechend ebnen. Ja, oder auch wenn nicht, du kannst immer wieder einen Schritt zurückgehen. Ja, also was hast du großartig zu verlieren? Das ist halt immer so das Thema.
Ja, was ich wirklich nicht verstehe bis heute, warum, wir haben ja Vermittler ab und zu, die dann sagen, ja, guck mal, der und der, mein Mentor, für den wäre das auch interessant, können wir den irgendwie angehen oder den irgendwie überzeugen und dann sage ich, ja, ist der denn offen dafür? Nee, und ich verstehe niemals, warum Menschen nicht offen dafür sein können, allgemein, egal für was. Jetzt kommt morgen einer zu mir und sagt, Nandim, ich habe die krasseste Geschäftsidee. Dann sage ich, okay, lass uns treffen. Die 20 Minuten, eine Stunde, daran sterbe ich nicht. Und am Ende des Tages lerne ich etwas, weil mir war immer wichtig, als Führungskraft muss ich die andere Seite der Medaille kennen. Das heißt, ich schütze mich selber damit, wenn ich alles vorher weiß und besser weiß als mein Vertriebspartner, den ich gerade eingestellt habe. Weil wenn der morgen zu mir kommt und sagt, was kannst du mir denn zu meiner Maklerschaft oder zu einem anderen Strukturvertrieb oder zu der Ausschließlichkeit sagen, dann konnte ich dem immer alles beantworten und der ist nie weggegangen oder würde nicht weggehen. Und das ist so die erste, so Schutz, ne, offen zu sein, um Schutz für sich selber aufzubauen, gar nicht, um wechseln zu können. Es sagt ja auch nie einer, werf alles über den Haufen und wechsel morgen in die Maklerschaft oder was auch immer. Dann zweitens war immer so, dann weiß ich halt, okay, ob ich eine wertvolle Chance genutzt habe oder vielleicht habe ich sie verpasst. Und so habe ich es für mich immer definiert. Und am Ende des Tages, es muss ja irgendwas geben, das cool ist, dass XY mich darüber informiert. Also würde ich mir das einfach mal anschauen. Und das ist so, deswegen finde ich es cool und bin dir dankbar, dass du das genau eingebracht hast, weil das ist so eine Stellschraube, wo die meisten Vermittler einfach nicht haben, rosa-rote Brille auf und nicht offen für was anderes. Aber gut, wir können nicht alle helfen. Die Titanic ist leider auch untergegangen, deswegen müssen wir schauen, die offen sind, die ernten die Lorbeeren und
absolut, ja.
Ja.
Das ist halt so ein wichtiger Punkt, das mit der Offenheit. Also ich habe, wenn ich jetzt noch zurückblicke, es gab früher echt gute Freunde, denen habe ich so viele Möglichkeiten auch gegeben, auch so mal hinter die Kulissen zu schauen, egal was ich gemacht habe. Ja. Und auch da an den Zuhörer, es geht nicht darum, dass du jetzt halt dir irgendwas anschaust und das halt die nächsten 20, 30 Jahre machst. Wer weiß denn, wo die Reise dementsprechend hingeht? Aber du wirst neue Leute kennenlernen, du wirst neue Möglichkeiten sehen, du wirst halt deine Perspektiven einfach erweitern. Und heute rückblickend sehe ich, was ich für einen Weg gegangen bin, wie ich persönlich gewachsen bin, im Vergleich zu diesen Personen. Ich hoffe, die sind halt alle glücklich mit dem, aber ich würde mir so ein bisschen den Arsch beißen.
Bin ich bei dir. Okay, Christopher, du weißt ja, wir beenden die Podcast-Folgen immer mit so einem Zitat. Jetzt überrumpel ich dich vielleicht damit, aber ich würde dir gerne die Möglichkeit geben, so ein Zitat irgendwie hier mitzuteilen, was dich auf deinem Weg in deinem jetzigen Dasein geprägt hat. Hast du da so irgendwas im Kopf, was du sagst? Das ist mein Zitat.
Super schwierig, hey. Ich habe schon auf die Frage gewartet. Ich meine, klar, es gibt immer mal das ein oder andere Zitat, aber ich könnte jetzt nicht Nadim sagen, hey, das Zitat hat mich die letzten Jahre begleitet. Na? Also ich habe hier so ein Bild hängen, so ein Motivationsspruch auch von Harvey Specter. Wie heißt es? I don't get lucky, I make my own luck. Ja, wenn man das jetzt mal so in den Raum wirft. Aber das unterstreicht eigentlich auch nur, Junge, sei offen. Ja. Oder Mädchen.
Ich glaube, der Spruch ist von Suits. Kann es sein?
Ja, genau.
Ja. Siehst du, den kenn ich. Gewinner produzieren ihr Glück selber. Punkt.
Ja, ist zwar recht plump, aber am Ende ist es doch wirklich so, oder?
Definitiv.
Ich meine, du bist so 100% dafür verantwortlich, wo du heute stehst, wo du in 5 Jahren, wo du in 10 Jahren stehst. Es wird immer Einflüsse von außen geben, die du vielleicht nicht irgendwo beeinflussen kannst, ne? Aber du kannst da beeinflussen, wie du darauf reagierst. Also bist halt dafür auch verantwortlich. Ja, deswegen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, hast du uns noch was mitzuteilen? Und dann würde ich sagen, wir können die Folge dementsprechend abschließen. Dann war es das mit der heutigen Folge Maklerverse. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an Christopher Clemens. dass du heute hier mit dabei warst und uns wertvolle Einblicke gegeben hast. Und ja, Freunde, ich sag's immer wieder, wenn ihr euch das Ganze gefallen hat, dann bewertet uns gerne, schreibt uns, bucht euch Termine und dann können wir uns gerne austauschen. Bleibt mutig, bleibt wissbegierig und gestalte deine eigene Erfolgsgeschichte und dementsprechend bis bald beim Maklerverse.
Jo.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Das war Maklerverse, der Podcast von WeMakler für euren Erfolg in der Versicherungsbranche. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einatmen, ausatmen, Maklerverse einschalten.